Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Sein Licht strahlt heller als je zuvor. Alexander von Humboldt ist der Star der Wissenschaft in diesem Jahr. Aber wo Licht ist, muss doch auch Schatten sein. War Humboldt wirklich so eine strahlende Gestalt? Oder doch nur ein Mann, der den Drang der Europäer, sich die Welt untertan zu machen, verkörpert, auch wenn man sie nur erforscht? Darüber spreche ich mit Professor Joachim Aibach von der Universität Bern. Er hat an der Gesamtausgabe der Humboldt-Schriften mitgewirkt, die in diesem Jahr herausgegeben wurde. Und in einer Schweizer Geschichtszeitschrift vor ein paar Jahren einen aufschlussreichen Beitrag über Humboldt im Urwald veröffentlicht. Alexander von Humboldt reist als aufgeklärter europäischer Gelehrter in den südamerikanischen Urwald, beginnt damit ein typisches Problem im Verhältnis Europas zu anderen Welten.
Ja, also der Alexander von Humboldt bewegte sich ganz sicher in einem klassischen kolonialen Kontext. Er war ja von Haus aus ein preußischer Bergbauingenieur und er bekam vom spanischen König überhaupt nur deshalb die Erlaubnis, nach Spanisch-Amerika zu reisen, also das heutige Lateinamerika, weil er interessant war als Forscher. Der König versprach sich davon, dass er da Ressourcen findet, wie man die Länder in Südamerika weiter für die Krone nutzbar machen kann. Auch in Südamerika selbst, also nach Beginn der Reise 1799, ist er auf diese kolonialen Kontexte und Netzwerke angewiesen. Also er übernachtet in Haciendas, trifft Gouverneure. Also da kam er gar nicht raus, selbst wenn er es gewollt hätte. Und das Spannende ist aber natürlich, dass er zwar einerseits ein Forscher, ich, par excellence war und man könnte sagen, also ein absoluter Nerd und Maniac, wenn es um seine empirischen Forschungen ging. Andererseits aber, er hatte auch ein ganz feines Gespür, eine große Sensibilität für die Bedürfnisse seiner Indigenen gegenüber. Also der sogenannten Indianer, der Wilden, wie er sie auch durchaus mal nennt. Und er hat da durchaus auch ein Gespür dafür, jetzt nicht nur für seine empirischen Bedürfnisse, die er gestillt haben möchte, sondern zum Beispiel notiert er auch ganz oft, also was die Indigenen denn nun mal sagen, also über ihre natürliche Umwelt, über ihre Ökonomie und über ihre Bedürfnisse.
Also das heißt, der Rahmen, innerhalb dessen er sich bewegt, der Ausgangspunkt, ist ganz klar ein klassischer und aus einer antikolonialen Perspektive problematischer Rahmen. Seine Persönlichkeit durchbricht gewissermaßen das, was in dem Rahmen eigentlich vorgesehen ist oder vorgegeben ist.
Das ist sehr gut zusammengefasst. Also er versucht in der Tat immer wieder auch aus diesen kolonialen, eurozentrischen Stereotypen auszubrechen. Es ist ja ganz klar, es geht uns heute auch so, niemand kann sein kulturelles Gepäck, das er mit sich herumschleppt, einfach so hinter sich lassen. Von daher hat er einfach gewisse europäische Perspektiven. Aber es ist immer wieder faszinierend, wie ich finde, wie er versucht, eben dieses Gepäck auch mal abzustreifen. Versucht sich geradezu als ein teilnehmender Beobachter mit diesen indigenen Praktiken zu beschäftigen.
Sie beschreiben ihn ja auch als, im Grunde verkörpert er zwei Personen in sich. Und nehmen wir mal die problematische Person oder die aus heutiger Perspektive vielleicht problematische Person im Blick. Der Forscher, der in gewisser Weise auch rücksichtslos forscht gegenüber den Bedürfnissen und Mentalitäten der Menschen, mit denen und bei denen er forscht.
Also ein berühmtes Beispiel ist, wie er auf einer Insel im Orinoco, also mit seinem französischen Reisebegleiter Aimé Bonpland, eine Grabstätte der ausgestorbenen Arturis-Indianer entdeckt und dann versucht, diese Skelette da auszugraben, um sie mit nach Europa zu nehmen. Also man könnte sagen, ein klassischer Grabraub, das ist sicherlich eine der Geschichten, die so auf der Legenda Negra von Humboldt ziemlich weit oben rangieren. Und was dann aber typisch für ihn ist, also er bemerkt da und sagt das auch ganz explizit, dass es eigentlich ein Frevel ist, dass er hier Grenzen überschreitet und er notiert das und teilt das so mit, dass er nämlich die Reaktionen der sogenannten Indianer wiedergibt. Ja, er schreibt da ganz ausdrücklich, die Mienen unserer indianischen Führer sagten uns, dass wir diese Grabstätte genug entheiligt hätten und den Frevel endlich endigen sollten. Also wenn er auch mal Grenzen überschreitet, ist er sich doch dessen bewusst und entwickelte eine gewisse Selbstreflexion, könnte fast sagen, auch ein schlechtes Gewissen.
Es gibt ja eine interessante Geschichte, über die Sie in Ihrem Beitrag auch berichten. Humboldt hat sich ja geweigert, sich tragen zu lassen, wie das halt eben Konvention gewesen ist, dass die europäischen Reisenden sich von Lastenträgern tragen ließen. Und er ist ja dann noch einen Schritt weitergegangen. Er hat mal die Rollen gedreht, ne?
Also Sie spielen an auf eine Szene im heutigen Kolumbien an einem Andenpass bei Ibagué. Dort ist es üblich gewesen, dass sich die weiße Herrenschicht, so muss man es sagen, wenn sie diesen Bergpass bewältigen wollte, von indigenen Führern tragen ließ. Sogenannten Cargueros, also Lastenträgern, oder auch Silleros, Stuhlträgern. Denn das lief so ab, dass die sich diese Träger einen Stuhl auf den Rücken schnallten, wo sich dann eben der weiße Herr oder auch die Dame draufsetzte und man ließ sich dann da über den Sattel tragen. Also es muss ziemlich ungemütlich gewesen sein. Und Humboldt sieht das und sagt von vornherein, das kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Und jetzt meldet sich eben dieses omnipräsente Forscher-Ich in Alexander von Humboldt und er sagt sich, ich will aber wissen, wie das funktioniert. Deswegen sagt er zu dem Träger, komm, gib du mir mal den Stuhl, ich schnalbe den auf den Rücken und setz du dich mal auf meinen Rücken. Und der ist völlig verdattert. Alexander von Humboldt trägt ihn zuerst auf dem Stuhl und dann trägt ihn auch noch in seinen Armen, um zu sehen, also wie schwer er ist. Diese Geschichte ist sicherlich eine der Geschichten, die so für Humboldt ein Claim to Fame sind, auch im heutigen Südamerika.
Wenn Europäer in die Welt hinausgereist sind, haben sie ja meistens einen relativ geringschätzigen Blick auf die fremden Wirklichkeiten gehabt. Wie ist das bei Humboldt gewesen? War ihm dieser geringschätzige Blick auf, ich sag mal, unterentwickelte Kulturen völlig fremd?
Auch hier muss man etwas weiter ausholen. Es kommt darauf an, auch welche Schriften von Humboldt man liest. Und es gibt ja diese Tagebücher von seiner Reise. Und da notiert er mitunter auch ganz unmittelbar, was er so erfährt. Und da gibt es dann schon auch Passagen, wo er sich mal aufregt oder seinen Befremden ausdrückt und auch manchmal bestimmte Ethnien am Orinoco mal als hässlich beschreibt oder von wilden Horden spricht, einfach in der Diktion der Zeit. Andererseits aber eben ist er immer einer, der auch versucht, diese Stereotypen zu überwinden und sich zu fragen, ja, warum machen die das jetzt eigentlich so und sind die wirklich so primitiv, wie sie auf den ersten Blick manchem vielleicht erscheinen mögen. Ein Beispiel vielleicht, es gab am Orinoco die Ethnie der Otomaken, ein erdessendes Volk. Dieses Volk hat sich zu bestimmten Jahreszeiten, wenn der Orinoco keine Fische hergegeben hat, haben die sich von Lehm ernährt. Also das kann man sagen, ist unglaublich primitiv eben, also niedrigste Stufe der Zivilisation. Aber was macht Humboldt? Er schaut sich das genau an, überlegt, ja, warum essen die Erde? Was für einen physiologischen Nutzen hat das? Und holt quasi auch dieses Volk, wie überhaupt diese indigenen Völker, in die Kultur, in die Zivilisation herein.
Wir leben ja heute in einer Zeit, in der Entkolonialisierung, auch der Perspektiven auf die Welt, ein wichtiges Motiv ist. Ist Humboldt tatsächlich auch ein Beispiel dafür, der etwas lehrt, wie man den kolonialen Blick überwindet, den die Europäer auf die Welt traditionell gehabt haben?
Er setzt sich aus diesen Kulturen. Das ist eben etwas, wo Humboldt kaum jemand in dieser Zeit etwas vormacht, also sich aussetzen, unter freiem Himmel am Orinoco eben mit indigenen Ruderern übernachten, in deren Hütten übernachten und so weiter. Und es ist wirklich Teil der Antwort, wie er versucht, diese Kulturen aus ihren eigenen Perspektiven heraus zu beschreiben, als ein teilnehmender Beobachter. Darin überwindet er schon die koloniale Perspektive. Zweiter Punkt ist, also in dieser Überwindung kolonialer Perspektiven hin zu postkolonialen Perspektiven, da geht es ja letztendlich darum, dass man versucht, diesen europäischen Blick ein Stück weit abzustreifen, dieses kulturelle Gepäck, von dem ich vorhin sprach. Und das funktioniert so, indem man nicht immer Europa als Maßstab setzt. Also es gibt diesen schönen Satz und die Forderung des Provincializing Europe, Europa provinzialisieren und nicht immer alles vom Zentrum Europa aussehen. Das macht Humboldt durchaus eben auch, und zwar indem er immer wieder Vergleiche anstellt, globaler Art. Also wenn er in den Anden dann große, lange festgebaute Steinstraßen sieht, von den Inkas eben, ist das ja zunächst mal schon mal ein interessantes Phänomen, aber er vergleicht es mit den Römerstraßen der Antike. Auch die Mythen der Indigenen, also etwa, wenn er Höhlen inspiziert und es ist dann ein Problem, dass die indigenen Führer nicht weitergehen wollen, weil es ein heiliger Ort für sie ist, das ist für ihn zuerst mal lästig und er regt sich darüber auf, aber andererseits relativiert er das auch und sagt, naja, die haben genau solche Vorstellungen eigentlich wie die Griechen, ja, mit dem Hades sozusagen, wo die Seelen der Verstorbenen wohnen und es sind heilige Orte. Also er vergleicht immer wieder horizontal und eben Europa nicht ins Zentrum setzt.
Eine interessante Begegnung, die er selber ja offenkundig für sich kritisch reflektiert, fand ich, war, als er im Urwald auf einen Indianer trifft, der ihn offensichtlich als unruhig geplagten fremden Menschen sieht, während der Indigene im Grunde die Ruhe bewahrt. Und er schreibt da, der Indigene lebt außer Zeit und Raum und wir Europäer scheinen ihm unerträgliche, unruhige, von Dämonen geplagte Wesen. Das beschreibt ja zum einen ihn persönlich, muss man ja auch sagen, und zum anderen aus heutiger Perspektive. Ist er derjenige, der für die Entwicklung der Welt steht, wie sie in den letzten 200 bis 300 Jahren sie ja sich vollzogen hat und heute an einem Punkt angelangt ist, wo es ja eine existenzielle Bedrohung für das Ökosystem gibt? Also insofern ist er, sagen wir, aus heutiger Perspektive eher der Problematische und der Indigene, der die Ruhe bewahrt, er, der es richtig macht. Man könnte für den anderen Sympathie gewinnen.
Ja, also diese Situation, die Sie da beschreiben, da geht es auch um einen Führer, einen Wegbegleiter und Sie verlaufen sich da total. Also eine Situation, die es öfter gab und Humboldt innerviert das natürlich, er regt sich auf, er echauffiert sich und dann beschreibt er eben, dass es diesem indigenen Führer eigentlich relativ egal ist und dass er einfach die Ruhe bewahrt, was dann wieder Humboldt auf die Palme treibt. Aber und dann eben in einem zweiten Schritt, typisch Humboldt, überlegt sich, ja, Moment mal, warum funktioniert jetzt hier die Kommunikation zwischen uns nicht? Ist der schuld, weil der seinen Job nicht macht? Oder liegt es vielleicht auch daran, dass ich ganz falsche Erwartungen stelle? Und das ist vielleicht mein Stress, wie wir heute sagen würden. Mein Stress als Forscher, als Europäer, als Herr, der jetzt da und dahin will, der hier für die Probleme sorgt.
Wenn das kein Sinnbild für die moderne Weltgeschichte ist, der Indigene, der in Ruhe verharrt und der vom Forscherdrang getriebene Humboldt, der buchstäblich die Unruhe verkörpert, mit der die Europäer die Welt verändert haben und sie, Stichwort Klimawandel, letztlich aus den Fugen gebracht haben. Professor Joachim Eibach von der Universität Bern war das über Alexander von Humboldt, der eben auch wie kaum ein Zweiter seiner Zeit bemüht und in der Lage war, den kolonialen Blick auf die Welt zu überwinden. Am Samstag jährt sich Humboldts Geburtstag zum 250. Mal.